Angst vor dem Atomtod. Auf 1 sagt Ihnen, an welchem Ort der Dritte Weltkrieg beginnen kann. Skandalurteil gegen Richter Detmar. Erste Juristen sprechen offen von Rachejustiz. Und brisantes US-Militärpapier beweist, Wettermanipulation ist Teil der Kriegsführung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Ist Europa nur noch Tage von einem Atomkrieg entfernt? Die Spannungen zwischen dem Westen und Russland haben am heutigen Donnerstag einen neuen Höhepunkt erreicht. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, drohte erstmals mit einem direkten Angriff auf die amerikanische Armee. Wörtlich sagte sie, die US-Raketenabwehrbasis in Polen gilt seit langem als vorrangiges Ziel für eine mögliche Neutralisierung durch die russischen Streitkräfte. Das Zitat wurde von der amtlichen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht, was nach Ansicht von Beobachtern eine inoffizielle Bestätigung dieser Position durch die Moskauer Regierung darstellt. Eine derartige Attacke würde sowohl von den USA als auch von Polen als Kriegserklärung aufgefasst werden und gleichzeitig den NATO-Bündnisfall auslösen. Zuvor hatte Russland erstmals eine Interkontinentalrakete auf ein Ziel in der Ukraine abgefeuert. Der Einsatz dieser Waffe gilt ebenfalls als Warnung an die Vereinigten Staaten. Der Kreml reagierte damit auf Entscheidungen der US-Regierung, den Krieg zwischen der Ukraine und Russland zu eskalieren. Das Weiße Haus hatte sowohl den Einsatz von Langstreckenraketen als auch von international geächteten Antipersonenminen durch Kiew offiziell erlaubt. Wie schätzte der Schweizer Militärexperte Ralf Bosshardt, der jahrelang militärischer Sonderberater des OSZE-Generalsekretärs war, die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg ein?
Ich gehe nicht davon aus, dass die vom Westen bisher gelieferten Abstandswaffen kurzer und mittlerer Reichweite den Kriegsverlauf noch entscheidend drehen können. Allenfalls kann die Ukraine versuchen, die derzeit drängendsten militärischen Probleme zu lösen. Das sind schwere russische Fliegerbombenfahr und der ununterbrochene Nachschub von Nachschubgütern aller Art und Truppen an die Front. Grundsätzlich rechnen ja die Einsatzverfahren der russischen Armee mit dem Einsatz von Kurz- und Mittelstreckenwaffen durch den Gegner. Da wird man sich vorbereiten, wie man es gelernt hat und die Erfahrungen, die man gemacht hat, auch die unangenehmen sicherlich beherzigen.
Ist die Symbolik beim Einsatz dieser Raketen letztlich wichtiger als die tatsächlichen militärischen Auswirkungen?
Davon gehe ich fest aus. Jetzt scheint mir, ist schon ein Schwarz-Peter-Spiel im Gang, um die Schuld an der aktuellen militärischen Notlage der Ukraine und gegebenenfalls auch an der sich langsam abzeichnenden militärischen Niederlage der Ukrainer. Trump wird ja schon als Schuldiger identifiziert und auch Kim Jong-un. Die Bilanz der Amtszeit von Joe Biden ist ja ziemlich dürftig. Er wird jetzt möglicherweise ganz einfach versuchen, ein möglicherweise bereits bestehendes Agreement zwischen Trump und Putin zu torpedieren und seine Schlussbilanz noch aufzubessern. Ich glaube nicht, dass ihm das gelingen wird. Er wird den schwarzen Peter behalten, den auch Briten und Franzosen natürlich nicht haben möchten.
Sollte Trump die Unterstützung der Ukraine tatsächlich einstellen, würde die deutsche Regierung unter dem wohl künftigen Kanzler Friedrich Merz den Ukraine-Krieg ihrer Meinung nach weiter vorantreiben?
Ja, das werden sie versuchen. Die Europäer bereiten sich derzeit auf einen Rückzug der USA aus der NATO vor. Und es ist bereits ein Rangeln um die Führungsrolle in Europa in Gang.
Das gesamte Interview mit Ralf Bosshardt sehen Sie unter www.auf1.tv. Seit Dienstag tagt die Berliner Sicherheitskonferenz in der deutschen Hauptstadt. Dort treffen sich Politiker, hochrangige Militärs der NATO und Vertreter aus der Wirtschaft, um über die aktuelle weltpolitische Lage zu debattieren. Was dort konkret besprochen wird und weshalb der kritische Arzt und Reserveoffizier der Bundeswehr Heiko Schöning gestern vor dem Hotel eine Spontanversammlung angemeldet hat, erläuterte er exklusiv im Interview mit Auf 1.
Wir stehen hier vor einem Kriegstreiber-Hotel, ja? Denn in diesem Hotel wird tatsächlich der nächste Krieg mit vorbereitet. Es ist die BCS, die Berliner Security Conference. Und dort sind hochrangige Offiziere mit Unternehmern zusammen. Und es wird der nächste Krieg dort drin geplant. Das kann man im Programm sehen. Ich war selber vorhin auch noch mal drüben im Hotel, habe mit Offizieren gesprochen. Und auch im offiziellen Programm steht zum Beispiel, dass wir die Luftwaffe jetzt für den Krieg vorbereiten. Er makes the Air Force ready for war. Das ist hier Konferenzthema. Das ist der Titel einer der Veranstaltungen. Und dazu haben wir uns hier spontan zusammengefunden, um Flagge zu zeigen, um zu sagen, nein, wir wollen keinen Krieg mit keiner Nation. Und insbesondere wollen wir auch nicht, dass die Air Force, die Luftwaffe, Taurus-Raketen schickt, denn Frieden schafft man nicht mit Waffen, Frieden schaffen ohne Waffen. Das ist unser Anliegen.
Einen Tag nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs gegen den Weimarer Richter Christian Detmar wächst die Empörung über die Entscheidung. Auch das Netzwerk kritische Richter und Staatsanwälte bezeichnete die Entscheidung jetzt als, so wörtlich, nicht mehr mit juristischen Argumenten erklärbar. Ein Sprecher der Organisation sagte gegenüber Auf 1, Zitat, die Botschaft lautet, die juristische Abrechnung mit den Corona-Kritikern soll mit voller Härte bis zum Ende fortgeführt werden. Am Mittwoch hatte der Bundesgerichtshof eine zuvor verhängte 2-jährige Freiheitsstrafe gegen Detmar bestätigt. Anders als von Auf 1 gestern gemeldet, wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Detmar muss also nicht ins Gefängnis. Unsere Redaktion bittet, diesen Fehler zu entschuldigen. Zum Prozess gegen Richter Detmar sehen Sie jetzt einen Beitrag von Daniel Matisek, der das Verfahren in Karlsruhe verfolgt hat.
Der Bundesgerichtshof hat seine Entscheidung getroffen. Das Urteil ist gefällt. Der Weimarer Familienrichter Christian Detmar bleibt weiterhin rechtskräftig verurteilt zu 2 Jahren auf Bewährung wegen Rechtsbeugung. Der Senat begründete seine Entscheidung vor allem mit Verfahrensfehlern, ging weniger auf die materielle Frage ein, also inwiefern die Maskenregimes an den Schulen, das Testregime, die Abstandsregeln und die Corona-Maßnahmen, die ja aus heutiger Sicht rein willkürlich waren, tatsächlich als Rechtsgrund genügten für solche Entscheidungen. Das Problem ist, dass Detmar damit seine komplette Pension verliert und auch keine Einkünfte mehr hat. Er wird aus dem Richterstand ausgeschlossen und ihm bleibt nur der Weg vors Verfassungsgericht und eventuell noch vor den Europäischen Gerichtshof. Weder der Angeklagte noch seine Verteidiger waren bereit für eine Stellungnahme vor der Kamera. Der Schock sitzt anscheinend noch zu tief.
Ich bin fast ein bisschen sprachlos, noch traurig. Ja, ich hätte natürlich sehr für einen Freispruch für Richter Christian Detmar gehofft, von ganzem Herzen. Denn ich bin selbst Mutter und Großmutter und er hat wirklich im Sinne des Kindeswohls gehandelt.
Ja, also ich war 3-mal im Gefängnis. Ich bin 6-mal in Abwesenheit verurteilt worden, weil ich keine Maske tragen kann. Also ich war bis vor 2 Tagen, war ich wirklich überzeugt, dass sie ihn freisprechen, ja, dass sie deswegen diese Zeit brauchen, um sich abzusprechen mit anderen höchsten Gerichten, weil durch diese RKI-Files ja eine völlig neue Situation entstanden ist. Ich habe das dann formuliert als eine Kriegserklärung an das deutsche Volk. Das muss ich mittlerweile korrigieren, weil die Kriegserklärung, die haben wir schon länger auf dem Tisch. Ja, das ist mehr, also vielleicht dann eher der Sargnagel für den Rechtsstaat.
Ja, es ist natürlich für den Betroffenen und für den Richter sehr, sehr traurig, weil die Konsequenzen sind hart. Das Gericht hat, also der Senat hier im BGH, hat sich das in meinen Augen etwas zu einfach gemacht, weil ich denke, dass insbesondere die Rechtmäßigkeit seiner Entscheidung, deren Überprüfung ja auch in dem erstinstanzlichen Verfahren ja beantragt wurde, die hat überhaupt keine Rolle gespielt. Insbesondere nach den Veröffentlichungen der RKI-Dokumente, wo ja eigentlich nur eine politische Agenda raus hervorgeht. Und deswegen hätte man die Frage sicherlich in einem erneuten Verfahren nochmal beantworten können. Man kann das Urteil als Jurist nachvollziehen. Es ist dadurch auch vertretbar. Da gibt es dann noch Diskussionen. Und das ist das, was mich interessiert als Jurist, ob man da sagt, okay, wenn es materiell recht ist, also richtig war, diese Entscheidung zu treffen, weil eben eine Kindesgefährdung gedroht hat, worüber man ja durchaus trefflich diskutieren kann, dann ist hier in meinen Augen das Recht nicht unbedingt gebrochen. Wenn man Unrecht als Richter bekämpfen möchte, ob man sich dann immer an die Verfahrensregeln halten muss, kann man darüber diskutieren zumindest.
Der Internationale Strafgerichtshof hat Haftbefehle gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu sowie gegen den früheren Verteidigungsminister Yoav Gallant erlassen. Die Richter werfen ihnen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vor. Konkret heißt es in der Begründung, Zitat, die Kammer ist der Ansicht, dass beide Personen der Zivilbevölkerung im Gazastreifen über lebenswichtige Dinge vorenthalten haben, darunter Nahrungsmittel, Wasser, Medikamente und medizinische Versorgung sowie Treibstoff und Strom. Damit sind alle Länder, die den Internationalen Strafgerichtshof akzeptieren, zur Festnahme Netanjahus bei Grenzübertritt verpflichtet, unter anderem auch Deutschland und Österreich. Der freiheitliche Magister Gerald Hauser gilt seit der Corona-Pandemie als unermüdlicher Aufklärer und Streiter für die Grundrechte. Inzwischen ist er im EU-Parlament in Brüssel und Straßburg als Abgeordneter tätig. Im Auf-1-Büro in Linz hat er gemeinsam mit Dr. Hannes Strasser mit den Machenschaften der Eurokraten abgerechnet.
Ja, seit knapp 3 Monaten ist die starke Stimme des parlamentarischen Corona-Widerstandes Magister Gerald Hauser nicht mehr im Nationalrat in Wien, sondern im EU-Parlament in Brüssel und Straßburg vertreten. Hier im Auf-1-Büro in Linz hat er gemeinsam mit Dr. Hannes Strasser eine erste Bilanz gezogen. Und diese fällt keineswegs positiv aus.
Wenn man dann als Mandatar das etwas kennengelernt hat, kommt man drauf, dass Brüssel weder demokratisch noch transparent ist. Es ist mit Sicherheit das schlimmste Parlament, das ich bisher erlebt habe.
Ursula von der Leyen habe es geschafft, gemeinsam mit den Volksparteien, den Sozialisten, den Grünen und den Liberalen eine satte Mehrheit zu schmieden. Diese sei nun bereit, die globalistische Agenda durchzuziehen.
Es ist die Ukraine vorgekommen, hinter der man vorbehaltlos steht. Es ist der Klimawandel vorgekommen, den man bekämpfen muss mit allen möglichen Mitteln. Es ist die Rechtsstaatlichkeit vorgekommen. Es ist vorgekommen, dass Europa und die Europäische Union die größte Demokratie ist. Und es ist natürlich vorgekommen, dass man Fake News, Desinformation mit allen möglichen Mitteln verhindern muss. Also so schaut grosso modo die Politik der Europäischen Union aus. Das hat uns von der Leyen präsentiert. Mit diesem Programm ist sie gewählt worden und dieses Programm wird 1:1 umgesetzt.
Doch der Wahlsieg von Donald Trump in den USA bietet Grund zur Hoffnung. Dr. Hannes Strasser verspricht sich etwa vom designierten Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr. einen Rückenwind für die Corona-Aufarbeitung auch hierzulande.
Wenn jetzt da wirklich aufgearbeitet wird, wenn jetzt wirklich alles offengelegt wird, dann hat Österreich die Chance, zum Vorreiter der Corona-Aufarbeitung in Europa zu werden. Und der große Vorteil, der jetzt ist, wenn das passiert ab Jänner und die amerikanische Regierung installiert ist und diese Leute nur das machen, nur die Hälfte von dem machen, was sie ankündigen, dann wird dieser Corona-Ausschuss in Österreich eine massive Rückendeckung, einen massiven Rückenwind aus Amerika bekommen. Und dann kann endlich das passieren, was überfällig ist schon längst, die Aufarbeitung von Corona-Wahnsinn.
Am Schluss der Pressekonferenz hat Gerald Hauser die Endphase des Kampfes zwischen Gut und Böse eingeläutet.
Aus meiner Sicht Endphase, Auseinandersetzung. Wir haben jetzt einen ganz starken Rückenwind bekommen aus Amerika, wenn Trump und Kennedy das umsetzen werden, was wir hoffen. Werden wir diese Auseinandersetzung gewinnen und es wird tatsächlich zur Verurteilung all jener kommen, die die Menschen nachweislich und wissentlich geschädigt haben.
Die brisanten Inhalte der gesamten Pressekonferenz sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Der Chefredakteur des Deutschlandkuriers, David Bendels, wurde, wie jetzt bekannt wurde, zu 2 massiven Geldstrafen verurteilt. Auf 1 liegen die Strafbefehle exklusiv vor. Daraus geht hervor, dass der Journalist insgesamt 480 Tagessätze bezahlen muss, deren genaue Höhe in dem Dokument nicht erkennbar ist. Ab einer Strafe von 90 Tagessätzen gelten Verurteilte als vorbestraft. In den beiden Anklagen gegen Bendels geht es um Meldungen des Deutschlandkuriers auf der Plattform X. Die erste erfolgte nach der Prügelattacke auf den bayerischen AfD-Politiker Andreas Jurka. Hier wurde ein Foto mit folgendem Untertitel gepostet. Steinmeier, Faeser und Haldenwang haben in Augsburg mitgeprügelt. In dem anderen Fall wurde, wohl satirisch, eine Bildmontage veröffentlicht, auf der die Bundesinnenministerin ein Schild mit der Aufschrift »Ich hasse Meinungsfreiheit« trug. In beiden Angelegenheiten hat Nancy Faeser persönlich den Strafantrag gestellt. Der Vorwurf, die Darstellungen hätten Faeser in ihrer Amtswürde verletzt und seien geeignet, ihr, Zitat, öffentliches Wirken erheblich zu erschweren. Außerdem falle erheblich ins Gewicht, dass dem Beschuldigten seine mediale Reichweite bewusst gewesen sei. Mit anderen Worten, der Deutschlandkurier wird auch spezifisch dafür bestraft, dass die Veröffentlichungen eben als kritisches Medium erfolgten und nicht als Privatperson. Bendels kommentierte das wörtlich: Ganz offensichtlich soll hier das Strafrecht instrumentalisiert werden, um Regierungskritiker und insbesondere die freien und alternativen Medien einzuschüchtern und zum Verstummen zu bringen. Ein konspiratives Treffen sollte es werden, als die grüne Bundestagsabgeordnete Renate Künast mit weiteren Systempolitikern die Möglichkeit eines AfD-Verbotsverfahren über Zoom besprechen wollte. Allerdings blieb dieses Geheimtreffen der Öffentlichkeit dank des Freilich-Magazins nicht verborgen. Wie es dem Magazin gelang, einen Zugang zur Zoom-Konferenz zu erhalten und was dort besprochen wurde, darüber habe ich mich mit Freilich-Redakteur Jonas Greindberg unterhalten.
Der Wanderwitz-Antrag ist ja sozusagen ein Schnellschuss. Da wird erst geschossen und dann werden Fragen gestellt. Im Gegensatz dazu sieht der Künast-Antrag ein zweistufiges Vorgehen vor. In einem ersten Schritt sollen die Geheimdienste des Bundes und der Länder aufgefordert werden, alles an belastendem Material, das es über die AfD gibt, dem Bundestag zur Verfügung zu stellen. Und da soll dann erstmal geprüft werden, hat so ein Verbotsverfahren überhaupt Aussicht auf Erfolg? Denn einer der Teilnehmer, Lukas Benner, der diesen Antrag mit Frau Künast ausgearbeitet hat, der sagte, wenn man schon in der Vorprüfung vor dem Bundesverfassungsgericht durchfallen würde, dann würde die AfD Buch und Siegel vom Bundesverfassungsgericht von Karlsruhe erhalten. Man will natürlich nicht die AfD dann legitimieren.
Und das komplette, hochinteressante Interview mit Jonas Greindberg finden Sie wie immer exklusiv unter www.auf1.tv. Täglich fast 1000 neue Krebsfälle. Das meldete kürzlich die britische Daily Mail. Und neue Krebsfälle sollen bis zum Jahr 2050 massiv zunehmen. Um ganze 77%, wie Schätzungen der WHO zeigen. Zudem steigen rasant verlaufende Krebsformen, sogenannter Turbokrebs, stark an, vor allem bei jungen Menschen. Gibt es einen Zusammenhang mit der Covid-Injektion und eine Möglichkeit der Behandlung? Zu diesem brisanten Thema geht auf ein Chefredakteur Stefan Magnet noch heute auf Sendung, exklusiv unter www.auf1.tv. Lange haben Wettermanipulation und sogenanntes Geoengineering durch Staaten und Unternehmen als Verschwörungstheorie gegolten. Inzwischen werden diese Methoden offen praktiziert. Doch Anwendung finden sie nicht nur im zivilen Bereich, sondern auch in der Kriegsführung. Auf 1-Redakteurin Cornelia Kirchweger kann das mit einem brisanten US-Militärdokument aus dem Jahr 1996 untermauern.
Ich möchte hier ein US-Militärpapier von 1996 zitieren, mit dem Titel Wetter als Kraftmultiplikator, der Besitz des Wetters 2025. Also hier wurden Szenarien entworfen im Hinblick auf das kommende Jahr. Und jetzt kurz gefasst ist der Inhalt so, dass diejenigen, die das Wetter kontrollieren, die das Wetter besitzen, haben einen wirtschaftlichen und einen militärischen Vorteil. Und sie sagen sogar, dass aktuelle demografische, wirtschaftliche und ökologische Trends zu einer großen Belastung führen werden, die vielen Ländern oder Gruppen den Anreiz bieten, diese Technologien einzusetzen. Also wenn ich kein Wasser habe, mache ich mir halt eins. Oder wenn ich im Krieg bin, dann verhindere ich das Wasser vielleicht und so weiter. Und sie gehen davon aus, dass die Wettermodifikation in den USA ein Teil der nationalen Sicherheit wird. Das heißt also auch militärisch betrieben. Und dann wird noch im Detail sogar angeführt, wie man das Ganze angehen kann. Nämlich, wie kann ich also jetzt feindliche Kräfte über das Wetter beherrschen oder ihnen halt Hindernisse in den Weg legen. Durch Niederschlagsverstärkung zum Beispiel, ist hier ganz eindeutig genannt, wo ich die Kommunikationslinien flute, also mit sintflutartigen Regenfällen.
Du sagst, das ist bereits 1996.
Ja, das ist ein Papier aus dem Jahr 96. Auch Aufklärungsmöglichkeiten zu verhindern durch Wolken sehen zum Beispiel. Ich sehe nichts mehr. Sturmverstärkung oder auch Niederschlagsverweigerung heißt das dort so schön, indem ich die Wasserversorgung abschneide. Und so weiter,
war das damals so öffentlich oder öffentlich?
Das kann man nachlesen, das Papier.
Also kein Geheim.
Das ist ein sogenanntes Strategiepapier, das eine Vorschau auf das Jahr 2025 liefert.
Ob die jüngsten Hochwasserkatastrophen in Spanien und Österreich mit Wettermanipulation zusammenhängen und welche Rolle dabei das Narrativ des menschengemachten Klimawandels spielt, das erfahren Sie im vollständigen Gespräch mit Cornelia Kirchweger unter www.auf1.tv. Mit scharfen Worten kritisiert die unabhängige Gewerkschaft Zentrum den geplanten Zukunftspakt von Volkswagen und der IG Metall. Der Zentrum-Vorsitzende Oliver Hilburger sagte exklusiv gegenüber auf1, der Deutsche Gewerkschaftsbund lenke mit seiner Zustimmung zu einem Gehaltsverzicht bei dem Automobilkonzern von seiner eigenen Rolle beim Niedergang von Volkswagen ab. Wörtlich erklärte Hilburger, die Krise in der Automobilindustrie haben ganz klar Politiker, Management und die IG Metall zu verantworten. Solange es keine 180-Grad-Wende bei den zerstörerischen Ideologieprojekten, wie zum Beispiel der Transformation in der Automobilindustrie gibt, wird die Deindustrialisierung Deutschlands weiter voranschreiten. Bei einer anderen traditionsreichen Automobilfirma hat jetzt die Cancel Culture zugeschlagen. Die Einzelheiten erfahren Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Nach wie vor kommen pro Monat rund 2000 Ukrainer nach Österreich. Dies gab der Flüchtlingskoordinator Andreas Achreiner bei einer Pressekonferenz im Parlament zu. Derzeit befinden sich bereits 76.000 ukrainische Flüchtlinge in Österreich. Von denen leben wiederum 37.000 von der staatlichen Grundversorgung. Der Sportwagenhersteller Jaguar will in Zukunft auf die namensgebende Raubkatze in seinem Logo verzichten. In einer Pressemitteilung begründet der Konzern den Schritt damit, dass man sich in Zukunft verstärkt auf Elektroautos fokussieren wird. Außerdem soll die Marke Jaguar auch in der Modewelt stärker verankert werden. Der Jaguar-CEO Rawdon Glover räumte dazu ein, wir werden auf dieser Reise Teile unserer Bestandskundenschaft verlieren. In Frankreich wurde ein italienischer Linksextremist mit Bezügen zur Hammerbande verhaftet. Dies berichtete die linksextreme und zeitweise in Ungarn inhaftierte Europaabgeordnete Ilaria Salis auf der Plattform X. Der unter dem Decknamen Gino bekannte Mann soll sich im Februar 2023 an den brutalen Überfällen auf Teilnehmer eines patriotischen Gedenkmarsches beteiligt haben. Die USA werden der Ukraine in Zukunft auch den Einsatz von Antipersonenminen gegen die russischen Streitkräfte erlauben. Dies berichten übereinstimmend mehrere US-Medien. Offenbar soll so der russische Vormarsch im Donbass verlangsamt werden. Der Einsatz von Minen ist seit dem Jahr 1999 weltweit geächtet. Die USA und Russland haben dieses Verbot jedoch nie anerkannt. Die Gasspeicherumlage steigt ab dem 1. Januar 2025 auf 2,99 Euro pro Megawattstunde. Dies teilte die zuständige Trading Hub Europe GmbH mit. Dadurch steigt die Umlage um 49 Cent, also fast 20%. Hintergrund der Erhebung der Gasspeicherumlage ist die Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes, die neue Füllstandsvorgaben für Gasspeicher vorsieht. Diese dadurch anfallenden Kosten müssen über die Umlage die Verbraucher tragen.
Ein Jahr lang wurde versucht, brisante Ergebnisse zu Impftoten zu unterdrücken. Zuerst wurde die bereits begutachtete Autopsiestudie von Nicolas Hulscher, Peter McCullough und Krebsforscher William Makis aus den Vorabdrucken der renommierten Fachzeitschrift Lancet entfernt. Und später zog auch noch der Wissenschaftsverlag Elsevier die Veröffentlichung im Journal Forensic Science International zurück. Die bislang größte Analyse von Autopsien beweist, dass 3/4 der untersuchten Todesfälle nach der Covid-Injektion auf die Genspritze zurückzuführen sind. Das hatten jeweils drei Ärzte unabhängig voneinander bestätigt. Erst in diesem Monat wurde die Untersuchung nun in der Fachzeitschrift Science, Public Health Policy and the Law veröffentlicht. Auf 1 berichtete. Laut Erstautor Nicolas Hulscher ist es besorgniserregend, dass die Studie durch anonym bleibende Mitglieder der wissenschaftlichen Gemeinschaft mehrfach zurückgezogen wurde. Wörtlich sagte er, diese Art akademischer Zensur stellt eine ernsthafte Bedrohung des wissenschaftlichen Fortschritts dar. Von der Gefährdung von Menschen durch die Unterdrückung dieser Informationen ganz zu schweigen. Doch angesichts der Tatsache, dass die Begutachter wissenschaftlicher Studien allein zwischen 2020 und 2022 rund $1 Milliarde von der Pharmaindustrie gesponsert bekamen, dürfte ihr Vorgehen wenig verwundern. Und auch die sozialen Medien treiben die gefährliche Zensur noch immer voran. So wurde erst kürzlich ein Video des Krankenpflegepädagogen John Campbell zur Autopsiestudie von YouTube gelöscht. Angesichts des Wahlsiegs von Donald Trump sehen viele Linke derzeit den Weltuntergang vor sich. Dabei erhalten sie ungewöhnliche Unterstützung. Gleich mehrfach wurden in den vergangenen Tagen sogenannte Riemenfische an die US-Küsten gespült. Diese kündigen laut einer japanischen Legende Katastrophen an. Für die gerade von Linken häufig beschworene Wissenschaft handelt es sich bei den seltenen Funden allerdings um einen Glücksfall. Und dabei dürfte es auch bleiben, denn bisher ist noch keine einzige Weltuntergangsprophezeiung eingetroffen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.